Liebe Gemeinde, liebe junge Gemeinde heute insbesondere, welche Priorität hat der Glaube? Hat der Glaube Vorfahrt in unserem Leben? Eingebaute Vorfahrt wie ein Mercedes? Darf mein Glaube mir messerscharf vorbestimmen, was ich zu tun habe und was ich lasse, so wie ein Handbuch für einen Programmierer? Da werden noch Punkte und Komma und Schweifklammern an genau exakt der Stelle vorgeschrieben, sonst funktioniert der Code nicht. Ist der Glaube so? Oder bleibt das meiste in meinem Alltag offen, meinem eigenen Ermessen überlassen? Und weiß ich überhaupt im richtigen Moment, was dran ist oder nicht? Das ist die Frage, die ihr euch gestellt habt. Welche Priorität hat der Glaube in meinem Leben? Ich will euch bestätigen, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und wenn es dann um die praktische Anwendung im Alltag geht, dann kann diese Frage so richtig deftig werden. Ich mache ein paar krasse Beispiele. Das erste von vor 80 Jahren. 1934, dann nochmal 38 verstärkt, verfügten die deutschen Christen, dass auch die Pfarrer den Eid auf Adolf Hitler zu schwören hatten. Der Eid lautete wörtlich: Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, ich werde dem Führer des deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe. 60% der Pfarrer, Pfarrerinnen gab es damals noch nicht, die legten diesen Eid ab. Sie sahen darin sogar eine Erfüllung des göttlichen Gebotes, man soll der Obrigkeit untertan sein. 40% der Pfarrer taten es nicht. Sie hatten nach 5 Jahren NS-Zeit genug gespürt, dass sie merkten, ein Gehorsam einem Adolf Hitler gegenüber würde bedeuten, ihm anstelle Gottes gehorchen zu müssen. Nun muss man wissen, wer den Eid als Pfarrer nicht ablegte, der verlor sein Amt und wurde arbeitslos. Und ich habe es dieser Tage von Ruben gelernt, Willi Ochs, ein junger Vikar hier in St. Georgen, legte diesen Eid nicht ab und bekam kein Geld mehr. Und was haben dann die St. Georgener gemacht? Die haben für ihn gesammelt und wollten, dass er weiter Vikar bleibt. Und wissen Sie, das habe ich gelernt, wissen Sie, wo sie das Geld heimlich für den Willi Ochs versteckten? Das durfte ja keiner mitkriegen. In einer Vase im Schaufenster, dort, wo heute andere Laden ist. Ihr seht, wenn der Glaube Nachteile mit sich bringt, dann wird die Frage nach der Priorität des Glaubens spannend. Wenn ich damit rechnen muss, Widerstand zu kriegen, ja, wenn mir Lebenswege versperrt werden, so wie in den 70er Jahren in der damaligen DDR, dann musste man sich entscheiden, mit 13, 14 will ich mich konfirmieren lassen oder mache ich die Jugendweihe. Das hatte tragende Konsequenzen. Die sich konfirmieren ließen, die mussten damit rechnen, dass sie anschließend nicht studieren durften. Selbst wenn man 1,0 hatte in der Schule, im Zeugnis, Medizinstudium, nach einer Konfirmation konntest du das knicken, vielleicht Krankenschwester oder Verkäufer im Interstore. Das ging. Welche Priorität hat mein Glaube, wie hoch ist mein Einsatz? Was würdest du aufs Spiel setzen, wenn es hart auf hart kommt. Vor 4 Jahren tobte der IS-Terror im Norden Iraks. Bewaffnete Terroristen zerrten Kinder aus den Häusern. Sie sagten, jetzt sagst du das muslimische Glaubensbekenntnis auf. Wer es nicht tat, wer es nicht konnte oder verweigerte als Kind, wurde vor den Augen der Eltern erschossen. Nackte Brutalität, sterben müssen für den Glauben. Was können wir froh sein, in diesem Land zu leben, wo es sogar einen gesetzlichen Schutz gibt, dass wir unseren Glauben frei ausleben, freizügig gestalten dürfen. Wir haben Glaubens- und Gewissensfreiheit, Gott sei Dank. Aber die Frage gilt auch uns. Welche Priorität hat der Glaube in meinem Leben? Hören wir und lesen wir gleichzeitig jetzt den Text von Paulus aus Philipper 3. Ist uns aufgefallen, wie persönlich Paulus hier redet, wie oft er das Wörtchen Ich verwendet? Ich habe es nachgezählt, 18 Mal. An keiner anderen Stelle in den Paulusbriefen wird in so kurzem Abschnitt so oft das Wörtchen Ich von Paulus gebraucht. Es sprudelt geradezu aus ihm heraus. Man spürt in diesem Text seine Begeisterung, Leidenschaft, Ergriffenheit. Und sie gilt nicht mehr seiner Karriere, nicht seinen menschlichen Vorzügen. Ich weiß nicht, ob man das Lied von Roger Cicero noch kennt heute. Im Refrain heißt es da: Ich bin das Vorbild so viele, ein Meister, ein Sieger, die oberste Liga. Ich verstehe mich als Renner, als Könner und Kenner, der Beste im Team, der Kopf vom Regime, Funktionär, Offizier, und was sagst du zu mir? Wie geht's weiter? Bring den Müll raus. Ja? Schalt das Licht aus und so weiter. Da hat einer den befeuchteten Zeigefinger in der Luft, um abzuchecken, wie toll die anderen ihn finden, weil er es ja selber schon längst von sich weiß. Und Paulus, der war mal da drauf, auf diesem Trip. Das war aber einmal. Bauchnabelschau ist im Übrigen etwas Peinliches. Uns wird auch schrecklich langweilig und man muss es immer weiter steigern, weil doch die anderen längst die Hohlheit dahinter erkennen. Ob das eines Tages auch Donald Trump und Kim Jong-un begreifen? Paulus war als frommer Mensch auf einem Ego-Trip. Ja, das geht. Man kann auch mit und wegen seiner Frömmigkeit aufgeblasen sein. Aber Paulus hat etwas viel Besseres gefunden. Etwas, was ihn mehr begeistert als die eigene Größe, die eigenen Errungenschaften. Es ist nicht etwas. Es ist Jesus selbst, der Glaube an ihn. Jesus hat ihn ergriffen. Das war toll gespielt. Von dem Menschen da vorhin, der entdeckt einen Schatz. Das wäre die Schriftlesung gewesen, schön gespielt. Ein Schatz, und für diesen Schatz ist er bereit, alles herzugeben, was er hat. Warum tut er denn das? Weil er vergleicht. Weil er tatsächlich nachfragt, was krieg ich denn und was gebe ich dafür her? Und das, was er dafür hergibt, sein ganzes Leben, ist keinen Vergleich wert zu dem, was er kriegt. Also er tauscht zu seinem Vorteil, sehr berechnend. Es lohnt sich handfest, wirklich. Und genau darum geht es beim Glauben an Jesus Christus. Es ist nicht eine von außen auf mich aufgestülpte Sache, ein bisschen Lebensdekoration, ein bisschen Opfern meiner Zeit für Gott. Ich bin 13, 14, Konfirmand, wurde ja getauft als Baby, das macht man in Deutschland immer noch so. Aber das wäre noch kein Glaube. Solange ich noch irgendeine Tradition, irgendjemand anderen, mich selbst oder sogar Gott zufriedenstellen wollte, solange hätte ich vom Wesen des Glaubens nichts verstanden. Es geht nie darum, irgendwie christlich zu sein, einen frommen, von mir aus evangelischen Anstrich zu haben. Es geht darum, Christ, Christin zu sein. Und das ist nichts weniger als eine Liebesgeschichte, die Entdeckung eines